Julian Nagelsmann hat es angekündigt, gegen die Schweiz und Ghana will er seine WM-Karten auf den Tisch legen. Die Struktur der Mannschaft steht, vieles wirkt festgelegt, entschieden ist aber noch nicht alles. Und genau deshalb sind diese Spiele so wichtig für das Team, aber auch für die Stimmung vor der Weltmeisterschaft.
Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus und einem langjährigen, engen Begleiter der Nationalmannschaft, Günter Klein, der Chefreporter des Münchner Merkur, ist da. Hallo Günter.
Ja, hallo Malte. Danke für die Einladung.
Schön, dass du mal wieder da bist. Und du bist aktuell nicht in Herzogenaurach im Trainingslager dabei. Hast du jetzt wie Mario Basler komplett mit dem DFB gebrochen wegen der Nominierung von Antonio Rüdiger?
Nein, so resolut wie Mario Basler bin ich nicht. Ich habe auch deutlich mehr Länderspiele begleitet, als Basler bestritten hat. Mein erstes Länderspiel als Journalist 1984 gehabt, mit der deutschen Nationalmannschaft sozusagen. Also bin dann schon zu lange dabei, um dann einfach Abstand zu nehmen. Nein, der Grund ist ganz einfach, der in der Redaktion wechselt man sich mit solchen Terminen ja auch ab. Und ich habe ja auch eine Zweitsportart, das ist das Eishockey. Und da haben gerade die Playoffs begonnen. Und da bin ich dann natürlich von der Berichterstattung her involviert.
Seit 84 dabei, dann hast du Höhen und Tiefen erlebt. War das noch zu Jupp Derwall-Zeiten dein Debüt oder schon Beckenbauer?
Das 84, das war dann Beckenbauer. Ich hatte als Volontär beim Sportkurier in Augsburg angefangen. Eine Sportzeitschrift, die es seit 1995 nicht mehr gibt. Und da war damals das Jubiläumsspiel 75 Jahre FIFA. In Zürich, glaube ich, in Zürich oder in Bern. Und da war ein Spiel Brasilien gegen Deutschland. Das war das erste Spiel, das ich dann als einer von zwei Leuten von meiner Zeitung dann covern durfte. Mhm. Ja.
Damals noch die deutsche Mannschaft traditionell in weißen Trikots und in grünen Ausweichtrikots. Kannst du dich mit dem aktuellen anfreunden, mit dem blauen?
Nein, nicht so sehr. Vor allem ist mir diese Referenz unklar, dass es ein legendäres Trainingstrikot aufnimmt im Design. Ich kann mich an besagtes blaues Trainingstrikot eigentlich gar nicht erinnern und ich glaube, ein Trainingstrikot ist eigentlich gar nicht relevant für die Geschichte von einer Nationalmannschaft, sondern dann eben die Spieltrikots und die Spiele, die man mit ihnen verbindet, weil ich glaube, von einem Training, das dann irgendwann mal in den Jahrzehnte zuvor war, hat der Fan jetzt kein Bild mehr vor Augen.
Und ich glaube, diesem Freundschaftsspiel gegen Mexiko, wo so ein blaues Trikot mal zum Einsatz kam, auch nicht. Also bewusst ich jedenfalls auch nicht.
Ja, blau ist irgendwie so eine Farbe, die bringt man nicht mit der Nationalmannschaft zusammen, sondern blau, das sind dann andere Nationen, die Italiener, die Franzosen natürlich als große Nationen, dann auch gleich mal Island oder so, die zeitlang hip waren, die hatten ein blaues Trikot, aber jetzt Deutschland eigentlich überhaupt nicht.
Also beim Trikot ist deine Stimmung nicht gerade euphorisch. Wie schaut's denn mit der Mannschaft aktuell aus? Wie ist dein Gefühl aktuell?
Also ich habe kein so gutes Gefühl für die deutsche Mannschaft. Ich war jetzt vergangene Woche bei der Premiere des Films über die WM 1990, Ein Sommer in Italien. Und da sind ja viele der damaligen Stars aufgelaufen. Und da haben ein paar sich natürlich auch, weil sie halt anständige Kerle sind und im DFB nichts Schlechtes wollen, sehr zuversichtlich geäußert über die Perspektiven, die die Mannschaft bei der Weltmeisterschaft haben wird. Aber natürlich, wenn man jetzt so vergleicht, ich habe ja diese Turniere dann miterlebt, bei denen es sehr gut geendet ist. Also ich war als Berichterstatter eben bei der WM 1990 dabei, es war meine erste WM. Ich war 2014 in Brasilien dabei oder auch 2010 in Südafrika, wo sich was entwickelt hat. Mhm. Also da hatte ich schon so einen anderen Eindruck, wie der deutsche Fußball in der Welt dasteht. Und 1990, wenn man so auf diesen Kader blickt, da waren natürlich auch Leute dabei, die dann Weltmeister geworden sind, ohne dass sie jetzt so einen großen Einfluss hatten, wie ein Paul Steiner, der jetzt auch bei der Premiere dann aufgetreten ist, ein Günther Herrmann, also Leute, die nicht so tragend waren, oder ein Hansi Pflügler, der halt einmal dann gespielt hat und ein klarer Backup als linker Verteidiger war. Aber trotzdem hatte diese Mannschaft halt in der Spitze Leute und sie hatte eine Achse, Und da hat man eigentlich, soweit ich mich erinnere, auch im Vorfeld der WM damals schon gedacht, ja, das könnte diesmal was werden. Das war 1990 der Fall, als man eben viele deutsche Spieler bei führenden Vereinen in Italien hatte. Das war 2014 der Fall, als man merkte, dass diese Generation der Europameister, der Junioren-Europameister von 2009 jetzt wirklich ausgereift war und in ihre sogenannte Prime kam, als man dann auch so eine Innenverteidigung hatte wie Mats Hummels und Jerome Boateng, die halt wirklich der Goldstandard war, auch international. Und solche Highlight-Besetzungen, die vermisse ich im deutschen Team derzeit eben schon.
Und hier kommt kurz Werbung.
Das erste Länderspiel des Jahres, Deutschland gegen die Schweiz, der WM-Test, findet in Basel statt. Bundestrainer Julian Nagelsmann muss jetzt beweisen, dass er die richtigen Nationalspieler in sein Quartier in Herzogenaurach eingeladen hat, um am Freitag ins WM-Jahr zu starten. Einige Ausfälle hat Nagelsmann inzwischen zu beklagen. Wichtig wird trotzdem sein, wie die Nationalmannschaft am 27. März in der Schweiz performt. Die Quote auf den WM-Sieg ist jedenfalls verlockend. 13,0 steht für den Gewinn der Weltmeisterschaft zu Buche. Wer es noch ein bisschen spannender will, findet bei bet365 Sportwetten, dem offiziellen globalen Partner der UEFA Champions League, vor den Länderspielen die beste Gelegenheit. Aktuell stehen Spanien mit 5,5 und England mit 6,5 als größere WM-Favoriten da. Das muss aber nicht so bleiben. Ich persönlich setze darauf, dass Deutschland die Kurve kratzt. Für alle, die bet365 Sportwetten noch nicht kennen, neue Kundinnen und Kunden können sich aktuell bis zu 100 Euro in Wettcredits sichern. Ihr registriert euch einfach auf bet365 Sportwetten, zahlt mindestens 5 Euro ein und platziert eine qualifizierende Wette im Wert dieser Einzahlung. Sobald diese Wette abgerechnet ist, werden eure Wettcredits automatisch gutgeschrieben. Noch einmal die Info, eine Registrierung ist erforderlich. Das Angebot gilt nur für Neukunden. Gewinner schließen den Einsatz von Wettcredits aus. Es gelten die AGBs, Zeitlimits und Ausnahmen. Die genannten Quoten können sich auch bis zum Anpfiff ändern. Also, wenn ihr euch das Fußballspiel ohnehin im Kalender markiert habt, schaut gerne mal bei bet365 Sportwetten oder direkt in der Sportwetten-App vorbei. Und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet man auf buwei.de.
Siehst du denn schon eine Struktur, die sich herauskristallisiert bei Julian Nagelsmann? Was man so hört, 8 Positionen scheinen ja sehr, sehr fix besetzt zu sein jetzt.
Ja, er hat natürlich schon eine Struktur, also er hat eine klare Vorstellung, wie er spielen lassen will. Aber aber man sieht auch oft, dass er wankt, ja, in seinen Entscheidungen, die jetzt über den absoluten Kern hinausgehen. Selbst im absoluten Kern, also wenn man jetzt Joshua Kimmich nimmt, ein Spieler, der ganz sicher spielen wird, da hat Julian Nagelsmann jetzt auch mittlerweile einige Kehrtwendungen vollzogen. Mittelfeld oder rechter Verteidiger oder irgendeine Hybridform. Also da ist er eigentlich noch nicht so richtig klar. Und er hat es jetzt ja so formuliert, dass er für die Defensive eigentlich eine Struktur hat, wie er spielen lassen will und auch Leute, die das spielen können. Und was die Offensive betrifft, da will er sich dem Momentum nicht verschließen. Ja, also er will wohl abwarten, welcher Spieler gerade in Lauf hat, wie jetzt momentan Dennis Undav, wer sich da vielleicht noch in so einem guten Schlusssport in der Liga nach vorne spielt. Und es ist ja auch, wenn man so in die Offensiven reinblickt, da gibt's viele mögliche Optionen, aber halt auch jetzt bis auf den momentan formstarken Dennis Undav, der allerdings vielleicht halt auch nicht die internationale Klasse hat, um eine WM als Stammkraft zu spielen, ist da jetzt so eine breite Masse vorhanden, aber halt auch keiner, der vielleicht jetzt so eine absehbare Besetzung ist, wie es jetzt eben ein Jürgen Klinsmann oder ein Rudi Völler vor 36 Jahren waren.
Aber einer, der zumindest beim Bundestrainer einen ziemlichen Stein im Brett hat, ist jetzt zurückgekehrt. Kai Havertz, einer der Vizekapitäne nach langer Verletzungspause, nach 16 Monaten ohne Länderspiel, jetzt zurück. Letzter Einsatz November 2024 gegen Ungarn. Glaubst du, er wird in zumindest einem der beiden Länderspiele gleich von Beginn an auflaufen, jetzt vielleicht sogar schon im ersten gegen die Schweiz?
Ja, glaube ich eigentlich schon, weil man hatte ihn ja immer so im Kopf, das war ja schon bei Jogi Löw so und auch bei Hansi Flick so, dass man immer diese Variante im Kopf hatte, dass er so diese Sturmspitze sein könnte, obwohl er jetzt eigentlich nicht der klassische geborene Stürmer ist, aber er gewisse Anlagen hat, um diese Position auszufüllen und eben auch, weil man jetzt keinen besseren hat. Ja, man hat eben nicht den Spieler, der in der Bundesliga 30, 35 Tore schießt. Man hat nicht den deutschen Harry Kane. Mhm. Und deswegen war Havertz immer so eine mögliche Option. Und er ist natürlich ein ziemlich guter Fußballer. Er hat schon was gewonnen in seinem Leben. Er spielt in England. Und auch wenn er gesund ist, dann heißt es, er spielt dort bei der guten Mannschaft. Mhm. Und er hat eben so ein hohes Grundniveau. Deswegen ist es schon logisch, dass man mit Kai Havertz plant. Und ich gehe schon davon aus, dass er dann einmal vorne anfangen wird.
Wie würdest du spielen? Mit Undav, ohne Undav, nur mit Havertz? Ist ja jetzt sowieso nochmal wieder ein anderer Fall gerade eingetreten, weil ja Jogi Löw auch vorne gar nicht seinen Dreizack, den er eigentlich haben wollte, einsetzen kann, weil zum Beispiel eben ja auch Jamal Musiala momentan fehlt. Und das wäre ja eigentlich so eine Dreierbesetzung. Wirtz, Musiala und dann vielleicht Havertz noch dabei.
Ja, also so gesehen an der wichtigsten Stelle im Offensivspiel kann man ja momentan sich jetzt gar nicht auf die WM einberufen, eben weil Jamal Musiala fehlt. Deswegen glaube ich, dass man einiges noch so nach hinten verschieben muss in der Entscheidungsfindung, ja, weil es wird halt schon, wie die deutsche Mannschaft sich in der Offensive ausrichtet, das wird schon davon abhängen, ob Jamal Musiala eben zu dieser Stärke zurückfindet, die er vor der Verletzung, oder man muss ja sagen, vor den Verletzungen hatte, weil dieser grausame Bruch, den er sich da bei der Club-WM zugezogen hat, war ja auch nicht die erste Verletzung. Also da ist man 3 Monate vor der WM sicher nicht so weit, dass man sagen kann, das sind jetzt vorne unsere Leute. Gut, Dennis Undav, der ist natürlich, da kommt jetzt einmal der weiche Faktor Stimmung rein. Ja? Dennis Undav ist sehr beliebt, der ist irgendwie ein cooler Typ, der hat so dieses Lukas Podolski-mäßige, auch so was von Niklas Füllkrug, ist so ein Volkstribun, einer, der wirklich gut ankommt bei den Leuten. Und da gibt es momentan schon sicher eine Stimmung, dass man ihn so spielen lassen sollte. Nur, er ist ja halt auch schon seit gut 2 Jahren bei der Nationalmannschaft dabei und bisher waren es, ich glaube, 5 oder 6 Spiele, die er gemacht hat und es waren jetzt auch meistens halt so Gefälligkeitseinsätze wie beim EM-Spiel in Stuttgart, wo man ihn dann halt mal einwechselt. Deswegen habe ich da halt wirklich noch so dieses Fragezeichen, ob er halt so eine große Lösung für ein Weltmeisterschaftsturnier ist, bei aller Sympathie. Sein Vorteil ist, er kann eine 9 spielen und er kann eine 10 spielen. Und natürlich der Vorteil, der ist, es ist gut, so einen in der Mannschaft zu haben.
Und vor allen Dingen, er hat die Form. Also ich meine, 12 Assists, 22 Tore, das ist ja schon was, womit er wuchern kann, was ja von dem Angebot im deutschen Offensivbereich ja sonst keiner derzeit vorweisen kann.
Er hat die Form, ja, aber es ist bei der Nationalmannschaft ja immer die Grundsatzfrage. Muss man die Aufstellung nach der Form ausrichten, die man aus der Liga mitbringt? Ich glaube, dann hätte man in den Jahrzehnten davor hätte man eine Mannschaft gehabt, die vielleicht nicht so erfolgreich gewesen wäre. Weil, wenn ich jetzt an die Ära Jogi Löw zurückdenke, Miroslav Klose hat, als er bei Bayern spielte, selten eigentlich sich über den Verein die Berechtigung erspielt, in der Nationalmannschaft von Beginn an aufzulaufen, denn da war er Reservist. Und trotzdem war es eben für das Werten der damaligen deutschen Nationalmannschaft sehr wichtig, dass viele Spieler, Klose, auch an Lukas Podolski, immer das Vertrauen gespielt haben, ich komme zur Nationalmannschaft, da komme ich ja zum Einsatz und da haben sie auch ihre Leistung gebracht. Mhm. Also ich glaube, die Nationalmannschaft muss sich immer ein bisschen von diesem Gedanken der Formstärke aus der Liga abkoppeln. Und das hat Julian Nagelsmann auch einmal gesagt, dass es natürlich Spieler gibt, die spielen werden in der Nationalmannschaft und die jetzt nicht verbannen wird, weil sie in der Liga mal ein paar Fehler nacheinander machen. Das hat er vor einem Jahr gesagt, als es im Nations League Viertelfinale dann gegen Italien ging. Damals hat er sich explizit auf Antonio Rüdiger bezogen. Mhm. Heute steht er vielleicht ein bisschen anders dazu, weil Rüdiger jetzt sicher nicht mehr der bedingungslose Stammspieler ist und ihm ja auch Konkurrenz erwachsen ist. Aber grundsätzlich finde ich, dass die Nationalmannschaft immer so ein Mischmodell finden muss, dass also Spieler auch wissen, sie sind dabei und sie machen da ihr Spiel, auch wenn sie momentan für sich selber vielleicht aus dem Verein ein Tief mitbringen.
Havertz nicht direkt im Tief, sondern eher im Aufwind. Der braucht jetzt natürlich vor allen Dingen auch Spielpraxis, sagt er auch selbst, um wieder an die 100% zu kommen. Nach so langer Abwesenheit in der Nationalmannschaft, ein Typ wie er, braucht er da Anlaufzeit? Du kennst ihn ein bisschen, du hast die Mannschaft mit ihm ja auch schon lange verfolgt. Wie würdest du seine Rolle generell in diesem Gefüge, in dieser Teamchemie sehen?
Ich glaube, dass der da kein Problem haben wird, sich reinzufinden. Weil der hat jetzt insgesamt auch schon so über 50 Spiele gemacht. Der ist ja schon wirklich ein paar Jahre dabei und ist jetzt nicht so, dass sich jetzt alles fundamental verändert hätte. Es gibt ja schon eine gewisse Tradition, wie die Mannschaft spielt und gute Spieler können sich auf Systeme einstellen. Die können sich aufeinander einstellen, sodass sie schnell zusammenfinden. Also von daher erwarte ich jetzt kein Problem. Da geht es halt jetzt wirklich auch um Spielpraxis, ja, dass er seine Minuten bekommt. Und ja, vielleicht sehen wir ihn ja mehr als nur 90 Minuten.
Aber er wäre für dich aus deiner Sicht schon die optimale Lösung für das Angriffsspiel, auch bei der WM dann?
Ja, gut, jetzt wenn man schaut, man dachte vielleicht mal, dass Tim Kleindienst so auf dem Weg ist, da sicher als Nummer 1 zu positionieren, weil der einfach so ein Spätstarter sich wirklich dann fantastisch entwickelt hat. Und das war eben auch vor einem Jahr in Italien. Da hat er eigentlich den Höhepunkt seiner Karriere erreicht gehabt. Da hat Rudi Völler ihm gratuliert, wie er sich als Stürmer entwickelt hat. Aber danach kam eben halt kam die Verletzung und seitdem hat er fast nicht mehr gespielt. Wer sind weitere Kandidaten? Niklas Füllkrug. Auch viele Verletzungen, ist möglicherweise auch, weil es in der Nationalmannschaft bei ihm gut lief und er halt auch sehr beliebt ist, grundsätzlich ein bisschen überschätzt worden, was seine Klasse betrifft. Ich glaube, da relativiert sich jetzt vieles. Das ist einer, der im englischen Fußball halt gescheitert ist in der Premier League. Und in Italien ist die Sache für ihn auch kein Selbstläufer. Ja, und dann haben wir halt in der Bundesliga, da bietet sich halt Dennis Undaf an und es gibt schon natürlich Offensivspiel, kannst du mal einen Serge Gnabry reinstellen. Ja, aber wie vorhin auch sagte, halt so dieser klare deutsche Nummer 1 Stürmer ist es eben nicht. Nick Woltemade natürlich, der hat sehr außergewöhnliche Anlagen und der kann am ehesten, weil er ja auch noch relativ jung ist, mal so eine dauerhafte Nummer 1 Besetzung werden, wie es jetzt Völler war, ein Klaus Fischer und so weiter. Wir hatten immer auch so deutsche Mittelstürmer, die, die so eine Ära geprägt haben. Bei ihm ist es dann halt so, dass er momentan halt in England mit sich zu kämpfen hat, auch bei einem Verein ist, wo es nicht einfach ist, jetzt dann neulich international dann halt mal wieder ein Spiel von draußen betrachten musste. Also in der Nationalmannschaft jetzt in der EM-Qualifikation war die letzten 4 Spiele gut. Aber davor hatte er auch eine Phase gehabt in der Nationalmannschaft, wo er fast die Leute gegen sich aufgebracht hat und so eine negativ besetzte Figur war. Natürlich wegen der Ablösesumme, die er jetzt nicht zu verantworten hatte. Aber irgendwie scheint er halt momentan so ein bisschen aus der Spur geraten zu sein.
Joker bei der WM, wahrscheinlich eher die Rolle, die er bekleiden wird?
Ich glaube, der wäre ein guter Joker. Joker-Potenzial haben vielleicht noch andere, so ein Lennart Karl, den könnte man natürlich sehr gut als Joker vorstellen. Also ich bin ja so ein bisschen so Fußballromantiker, so der Joker, Das darf jetzt kein so professioneller Joker sein, der immer schon Joker war, sondern das muss sich entwickeln, dass einer der Joker ist, wie es André Schürrle war bei der WM 2014. Weil, sagen wir mal, normal sind Nationalspieler, haben in ihren Vereinen nicht die Rolle des Jokers. Mhm. Ja, die sind in ihren Vereinen Stammspieler. Mhm. Und beim Turnier müssen sie sich dann eben als Joker herauskristallisieren. Das war 2014 beim André Schürrle so, der, glaube ich, der erfolgreichste Joker in der Geschichte der Weltmeisterschaften war. Früher in der Nationalmannschaft war es, dass Jürgen Grabowski hat mal in der Nationalmannschaft angefangen als Joker. Der hat bei Eintracht Frankfurt jedes Spiel, das von über 400, das er bestritten hat, von Anfang an bestritten. Also Joker ist dann so eine Rolle, in die man dann so für ein paar Wochen reingerät. Aber klar, so, da ist dann so, wir hatten 2006, da werden wir uns zum 20-Jährigen natürlich auch an David Odonkor erinnern. Mhm. Und vielleicht ist es dann so Lennart Karl, der halt international noch nicht so bekannt ist. Und stell mir das interessant vor, da steht so ein kleiner Junge an der Seitenlinie, den die anderen gar nicht so richtig einzuschätzen wissen. Und die deutschen Zuschauer wissen allerdings schon ganz gut Bescheid und haben da eine gewisse Erwartung. Also es könnte eine spannende Konstellation werden.
Wie damals Thomas Müller und Diego Maradona, der den wieder vom beim Podium bei der PK weggeschickt hat, weil er ihn nicht kannte. Gut, bei Maradona hatte das vielleicht auch noch andere Probleme mit sich gebracht. Aber
ja, es war 2010 das Länderspiel von Thomas Müller und man hat ihn damals eben, weil er war Münchner, er hat sein erstes Länderspiel gemacht und da dachte man sich, da gibt es in der Mixzone einen zu großen Auflauf, den setzt man einfach kurz in die Pressekonferenz rein. Das hat der DFB damals gemacht nach Heimspielen, dass er 2-3 Spieler, die besonders gefragt waren, dann gleich aufs Podium geholt hat und mit diesem Vorgehen war Diego Maradona eben nicht vertraut und er dachte, da hat sich einer irgendeinen Spaß gemacht und will ihm die Bühne nehmen. Und klar, man musste damals als argentinischer Nationaltrainer, musste man jetzt den Thomas Müller, der im ersten Jahr eigentlich so richtig Bundesliga spielte, den musste man noch nicht kennen.
Noch nicht so, auf jeden Fall. Auf jeden Fall wollte Male, würde sich mit der Joker-Rolle sicher anfreunden können und auch als Reservist sicherlich keinen Stunk machen. Wie siehst du das bei Antonio Rüdiger? Du hast den Namen vorhin auch schon erwähnt, der jetzt wieder mit dabei ist. Aktuell, wie es aussieht, eben die Nummer 3 hinter Schlotterbeck und Tah?
In diese Rolle müsste er sich wahrscheinlich einfügen. Also ich mag vieles an diesem Typen Antonio Rüdiger. Ich finde auch, zu dem muss man stehen, weil der wirklich halt auch von medialer Seite oft sehr übel angegangen wird. Ich sage nur Julian Reichelt und Nius und Waldemar Hartmann und die ganzen Konsorten, die sich da in diesem rechtslastigen Portal rumtreiben. Deswegen neige ich dazu, eine starke Solidarität mit Antonio Rüdiger zu entwickeln. Man muss aber halt auch sehen, dass er so einen gewissen Risikofaktor ins Spiel bringt. Ja, mit seiner Härte. Du kannst ihn durchaus einmal mit einer roten Karte verlieren. Er hat auch in seinem Spiel einmal so Momente der Überheblichkeit drin, wo er dazu neigt, einen Gegner dann so lächerlich zu machen und es geht nicht immer gut. Also wenn man in der Defensive die Verlässlichkeit als Kriterium ansetzt, dann fährt man mit Nico Schlotterbeck und mit dem sehr ruhigen und so gesitteten Jonathan Tah fährt man da, glaube ich, schon besser. Und die Innenverteidigung, die wird sich halt jetzt nicht gravierend verändern. Also die wird wahrscheinlich gesetzt sein und eventuell werden sich Konstellationen ergeben, dass man einen Vorsprung hat, den man verteidigen muss. Man braucht noch einen kopfballstarken Mann, man braucht einen, der aufräumt und vielleicht wird das die Rolle von Antonio Rüdiger sein, wenn sich keiner verletzt und dann eben, wenn sich doch einer verletzt, dann bereit sein oder für den Fall, dass es jetzt zu einer taktischen Umstellung kommt, dass der Julian Nagelsmann sagt, ich will jetzt dann ab dem 16. Finale spiele ich hinten drin mit drei großen, robusten Männern, dann wäre sicher Antonio Rüdiger plötzlich mit in der Verlosung als Stammspieler.
Er weiß ja, dass er aufgrund seiner Eskapaden durchaus unter Bewährung spielt. Aber traust du ihm das dann auch zu, über 6, 7 Wochen tatsächlich die Rolle des Herausforderers oder des Notnagels, wenn man es jetzt ganz böse formulieren würde, dann auch klaglos zu spielen, weil er ja doch schon ein Standing hat, weil er Erfolge vorweisen kann, weil er auch bei Real Madrid ja jetzt mittlerweile wieder spielt, auch wenn er da auch kein unumstrittener Stammspieler, glaube ich, ist, aber auf jeden Fall natürlich einen Anspruch hat und als Vizekapitän auch eine Führungspersönlichkeit ist.
Da gab es eine ganz schöne kleine Szene bei der Europameisterschaft 24. Jonathan Tah hatte sich ja da so mit dem Leverkusener Titel und da als Führungsfigur ganz gut positioniert und saß Antonio Rüdiger in der Pressekonferenz und ist nach Jonathan Tah gefragt worden und er hat gesagt, ja, großartige Saison und super Typ und ist also sicher momentan der beste deutsche Verteidiger. Und dann hat er kurz gestutzt und dann hat er gesagt, der beste deutsche Verteidiger in der Bundesliga oder der beste Verteidiger in der Bundesliga. Also war schon klar, dass er sich glaube ich, noch ein Stück weit über ihn dann zieht. Hm. Ja, aber ja, ich glaube jetzt, natürlich wäre es jetzt nicht leicht für Antonio Rüdiger, weil der dann einen hohen Anspruch an sich hat und auch an den Trainer, wie er vom Trainer gesehen werden will. Aber er ist ja doch er hat ja auch schon diese Situationen gehabt, wo er sich hinten hat anstellen müssen. Und ich glaube, dass der so im Umgang innerhalb der Mannschaft jetzt wahrscheinlich relativ pflegeleicht ist und durchaus beliebt, ja, dass die vielleicht wissen, der hat gewisse Macken und den muss man manchmal auf den Arm nehmen, manchmal muss man ihn in den Arm nehmen. Beim Confederations Cup 2017 in Russland, da haben sie immer so Scherze gemacht in Sochi, haben alle erzählt, dass das Antonio Rüdiger gerne mal mit diesem Riesenrad fahren würde, das da zwischen Stadion und Strand steht. Und die haben das halt immer so der Presse gesteckt und das war halt eine rein erfundene Geschichte. Mhm. Und als der Rüdiger davon erfahren hat, da hat er auch mal so einen Moment gestutzt, fand es aber dann doch ganz amüsant, was die anderen da für Scherze mit ihm treiben. Also ich glaube, das ist jetzt nicht so, dass der, wenn der da mal so ein bisschen rangenommen wird von den anderen, dass der dann austickt, als wäre jetzt ein Psychopath. Ja, das ist halt ein harter Spieler auf dem Platz und ein bisschen drüber hinaus. Aber jetzt, sag mal, die meiste Zeit bei einer Weltmeisterschaft bewegt man sich jetzt außerhalb der Spielsituation. Man bewegt sich in einem Umfeld, wo so eine gewisse Kollegialität gefordert ist. Und ich glaube, das kann der schon ganz gut. Da ist der Profi genug.
Was man so aus der Mannschaft hört, er ist auch wirklich beliebt und gilt als jemand, der auch die Mannschaftsteile verbinden kann. Aber er ist natürlich auch einer der wenigen, ja, so zumindest imposant wirkenden Spieler, die wirklich wie eine Führungspersönlichkeit wirken. Sind dir da insgesamt im Nationalteam zu wenige solcher Leaderfiguren vorhanden?
Nicht unbedingt. Ist auch immer so ein bisschen deutsche Diskussion, diese wer ist der Führer, wer ist der Abwehrchef. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Innenverteidigung Nico Schlotterbeck und Jonathan Tah nebeneinander sehe, frage ich mich jetzt nicht, wer der Chef ist. Da denke ich, die wirken einfach gut zusammen. Die ergänzen sich auf eine gute Art und Weise. Es ist nicht so, dass jetzt der eine der Chef sein muss und der andere der Untergebene. Und ich glaube, genauso wäre es, wenn jetzt Rüdiger Schlotterbeck oder Rüdiger Tah spielen würde. Joshua Kimmich hat sicher eine gewisse Rolle, dass er in manchen Situationen vorangeht, dass er so eine gewisse Ernsthaftigkeit hat, mit der er ins Spiel geht, eine hohe Laufbereitschaft, eine hohe Intensität. Ja, also so, also diese Chefdiskussion, die würde ich jetzt gar nicht führen, die passt nicht mehr so rein. Klar, man braucht eine Achse, weil da eben an der Achse dann die Abläufe festgemacht werden. Aber es kann zum Beispiel auch so, ich glaube, dass zum Beispiel auch so ein David Raum, ja, der jetzt in der Nationalmannschaft sicher jetzt keine Cheffigur ist, trotzdem den Raum, ja, Wortspiel, bekommt, um sich dann so gewinnbringend für die Mannschaft einzubringen, indem er halt auf der sagt auf der linken Seite, da bestimmt er, was dann passiert. Und da hat er dann seine Aktionen. Ich glaube, dass die Hierarchie in der Mannschaft so ganz, ganz okay ist, dass jeder schon so die Möglichkeit hat, der auf dem Feld steht, dann sich entsprechend einzubringen.
Eine große Frage ist ja jetzt auch, was passiert in der Zentrale im Mittelfeld? Pavlovic, der ja wohl als Nummer 1 zumindest für die Sechserposition von Nagelsmann gesehen wird, ist jetzt verletzt. Jetzt wurde Angelo Stiller nachnominiert als Backup. Also der Stuttgarter leistungstechnisch würde ich mal sagen, über jeden Zweifel erhaben. Aber bei Nagelsmann jetzt, man hat den Eindruck, dann doch eher so der Notnagel.
Ja, ich glaube, dass die Wertschätzung von Julian Nagelsmann für Angelo Stiller doch nicht so hoch ist. Ich glaube, da gehen die Meinungen auch auseinander. Also Hansi Flick zum Beispiel hat ja als Trainer bei den Bayern den damals noch in der zweiten Mannschaft beheimateten Angelo Stiller ja auch nicht so jetzt auf dem Radar gehabt. Angelo Stiller war auch in seiner Zeit bei der U21 dann eher in so einem schwächeren Jahrgang, der jetzt, glaube ich, einmal jetzt auch nichts gewonnen hatte. Er genießt natürlich eine hohe Wertschätzung bei Sebastian Hoeneß, der ihn von Bayern 2 mit zu Hoffenheim genommen hat und jetzt sind sie auch in Stuttgart wieder zusammen und irgendwie war der halt nie so fest in der Nationalmannschaft drin, war natürlich auch ein paar Mal zu einer schlechten Zeit dann verletzt, zum Beispiel Nations League konnte er dann das Finalturnier nicht spielen, weil er sich dann eben sozusagen für das Pokalfinale mit dem VfB Stuttgart aufgeopfert hat aus einer Verletzung heraus und damit klar war, dass er die Nationalmannschaft danach dann absagen muss. Alexander Pavlovic ist, glaube ich, das größere Talent. Der hat auch so eine beeindruckende Körperlichkeit, ja. Mhm. Also ich sag's mal so, der hat so einen richtig starken Rumpf, ja. Also da siehst du, das ist so ein Bulle, der kann halt wirklich im Mittelfeld kann der was wegarbeiten. Und er hat natürlich auch eine gute Antizipation vom Spiel. Also der sieht auch unglaublich viel. Der ist also schon einer, den man setzen könnte. Er würde mich jetzt viel mehr ansprechen als ein Felix Metscher. Mhm. Und bei Pavlovic ist aber halt auch das Thema, ja, er ist gesundheitlich nicht ganz stabil. Also gab es schon etliche Rückschläge, Erkältungen, dann die Geschichte mit dem Mandeln. Also er hat leider schon einiges verpasst. Aber grundsätzlich vom Typ her eigentlich so einer, den man sich als idealen Turnierspieler vorstellt, der dann auch wirklich dem du beim Besserwerten zuschauen kannst. So ein junger Spieler mit Luft nach oben, aber körperlich schon so, dass der halt auch mit denen mithalten kann, die schon die klassischen Schlachtrösser sind.
Und das sieht Nagelsmann eben bei Stiller nicht gut genug für die Position, die Pavlovic einnimmt, aber auch zu gut für die Bank oder vielleicht auch zu schwierig für die Bank?
Da kenne ich den Angelo Stiller viel zu wenig. Der ist ja auch eher ein stiller Typ und netter Lautsprecher. Ja. Und ich glaube, was vielleicht für Pavlovic schon mehr spricht, ist das Tempo. Weil ich glaube, also Geschwindigkeit ist kein Qualitätsmerkmal bei Angelo Stiller.
Aber er hat auf jeden Fall jetzt noch Möglichkeiten, sich natürlich ins Gespräch zu bringen, möglicherweise doch noch reinzurutschen, weil ja alle Plätze im 26-Mann-Kader noch nicht fest vergeben sind. 80%, 90% vielleicht, aber ein bisschen Spielraum ist ja noch.
Es sollte auch Spielraum sein. Eigentlich wünschen wir uns doch immer, dass auch so bei der Nominierung so einer ums Eck kommt, wo wir zunächst mal gar nicht wissen, bei welchem Verein spielt der denn. Also du willst doch eigentlich als fußballinteressierter Beobachter, willst du doch diese Geschichte David Odonkor, die willst du immer wieder erzählt bekommen. Ja, also einer, der dann plötzlich beim Turnier da ist, der bis dahin noch kein Länderspiel hat oder noch nicht viele und dann beim Turnier plötzlich erwacht und eine große Nummer ist.
Was muss jetzt bei diesen beiden Länderspielen aus deiner Sicht passieren, dass auch vielleicht ein paar Fragezeichen, die du noch hast, dann ausgeräumt sind und dass vor allen Dingen in der breiten Masse, in der Bevölkerung, ja, sowas wie eine WM-Stimmung kommt und nicht zu negativ alles gesehen wird?
Ja, ich glaube, es geht mehr um die Stimmung als jetzt konkret darum, sich einzuspielen mit diesem die erste Elf finden, das wird nicht funktionieren. Nach den Absagen, vor allem solange Musiala nicht dabei ist. Ich glaube, es geht einfach darum, zu zeigen jetzt mit zwei guten Spielen, dass man konkurrenzfähig ist, ja, dass also jetzt nicht so diese absolut negative Stimmung herrscht, die natürlich jetzt auch dann noch dadurch verstärkt wurde, dass wir viele politische, geopolitische Themen haben rund um die Weltmeisterschaft, die also dieses Vergnügen, wenn es eins wird, wirklich entscheidend eintrüben würden. Also es geht, das hat Nagelsmann ja gut beschrieben, auch so ein bisschen um diesen Eskapismus, den der Sport dann bietet, einfach zu sehen, ja, da ist die Mannschaft, die hat jetzt im vergangenen Herbst schwach angefangen in die EM-Qualifikation, hat sich dann gefunden und dass man sieht, es gibt einen Fortschritt. Die macht jetzt da weiter. Also nach dem letzten Spiel, diesem 6:0 gegen die Slowakei, ja, es geht weiter jetzt gegen zwei anspruchsvollere Gegner. Die Schweiz ist gut. Man kennt viele Spieler schon aus der Bundesliga. Da weiß man, das ist eine Mannschaft, die sich auch immer beständig für die Turniere qualifiziert. Zuletzt auch immer sogar ein bisschen weiter gekommen ist als die Deutschen. Also, und dann in der Schweiz zu spielen, da also zumindest mal nicht zu verlieren, vielleicht knapp zu gewinnen. Ja, und dann finde ich auch ganz gut, dass man gegen ein afrikanisches Team testet, weil wenn man immer nur halt innerhalb von Europa spielt, auch durch neue Formate wie die Nations League, die dazugekommen sind, es weniger Freundschaftsspiele gibt, hat man halt weniger so diesen internationalen, diesen interkontinentalen Vergleich, wenn man in die Weltmeisterschaften reingeht. Und die letzten beiden Male hat sich das eben als nicht sehr vorteilhaft erwiesen. Ja, also 2018 wird man dann von Japan überrascht, von Südkorea überrascht, Super. 2022 dann von Japan. Und mit afrikanischen Nationen hatte man immer dann Probleme im Turnier. Also über Jahrzehnte zog sich das ja hin. Deswegen ist ganz gut, sich da mal so ein bisschen einen Eindruck zu verschaffen. Und einfach den Major Tom erklingen zu lassen dann beim Spiel in Stuttgart. Ja. Weil ich glaube, grundsätzlich ist die Mannschaft jetzt schon wieder an so einem Punkt angelangt, wo die Menschen bereit sind, ihr mit Sympathie zu begegnen. Mhm. Also nicht mehr so, wie es ein paar Jahre zuvor war, dass man auf das Scheitern und auf die Katastrophe wartet, sondern dass die Leute sich eher wieder wünschen, dass sowas Positives zustande kommt. Auch wenn sie es vielleicht nicht glauben, aber zumindest haben sie eine gewisse Sehnsucht danach.
War es vor der EM 2024 einfacher, so eine Sehnsucht zu entfachen, weil es da ja im November vorher diese krachenden Niederlagen gegen Österreich und die Türkei gab und dann eben mit der Rückkehr von Toni Kroos ein ganz anderer Geist reinkam. Solche Überraschungen hat Nagelsmann jetzt ja nicht, aber die Fallhöhe ist auch nicht ganz, das Steigerungspotenzial ist auch vielleicht nicht ganz so hoch wie vor 2 Jahren.
Ja, vor 2 Jahren, das war natürlich ein Sonderfall, ja, dass man also diese Möglichkeit mit Toni Kroos hatte, ihn da zu bitten, noch einmal für die Nationalmannschaft zu spielen. Das war natürlich schon ein Gamechanger. Ja, also diese Personalie hat man jetzt nicht in der Hinterhand. Vielleicht kann man für die Stimmung, kann man Lukas Podolski, der immer noch aktiv ist, dann bitten, dass er vielleicht noch für die Nationalmannschaft spielt und dann in Winston-Salem einen Dönerladen eröffnet oder irgendwas macht. Nein, also da muss man jetzt mit dem, also den Personenkreis, der für die Nationalmannschaft jetzt zur Verfügung steht, den kennt man. Die große Überraschung wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Und ja, klar, ein Sondereffekt war natürlich, dass man zu Hause spielt, eine Heim-Europameisterschaft, die so ein bisschen unter dem Motto steht, 2006 Sommermärchen reloaded. Das wird natürlich 2026 nicht der Fall sein. Ja, also wir haben, es wird sich in einer anderen Zeitzone bewegen. Es wird eingebettet sein in diesen politischen Kontext. Ja, also da muss man wirklich nur bei der derzeitigen Nachrichtenlage mit schlimmen Nachrichten noch rechnen, was es da alles rund um Amerika noch geben kann. Deswegen glaube ich, ist jetzt mit 2024 von der Gesamtstimmung ja nicht zu vergleichen, aber mit ein bisschen Mühe kann man das schon hinkriegen, dass man sagt, ja, wir wollen da eine Nationalmannschaft haben, die einfach versucht, so einen Aufwärtstrend der vergangenen Jahre anzuschließen. Wobei natürlich dieses Thema, wir werden Weltmeister, das Julian Nagelsmann vor 2 Jahren geäußert hat, eigentlich schon stillschweigend vom Tisch genommen worden ist.
Da baut er ja auch schon mittlerweile mit einigen Formulierungen dann so leicht vor, dass das eventuell nichts werden könnte. Aber wir wollen natürlich auch nicht so ein Turnier wie 94 erleben, wo dann in der Mannschaft so viel Probleme sind. Letztes Mal in den USA, als dann Effenberg nach Hause musste, als es diese Grüppchenbildung gab, als dieses legendäre Foto entstand, wo Berti Vogts nach dem Ausscheiden alleine am Tisch war, auch wenn wir mittlerweile wissen, dass das ein bisschen andere Hintergründe hatte und gar nicht damit zu tun hatte, dass alle von ihm abgerückt waren. Er war nur einfach als Erster da. Aber es war so sinnbildlich.
Ja, eben. Berti Vogts war halt der pünktlichste Mensch in der ganzen Delegation. Die Pünktlichen kommen immer 5 Minuten vorher, damit sie auf gar keinen Fall zu spät kommen. Klar, es gibt immer bei einer Weltmeisterschaft, es gibt Turniere, die bei denen sich eine gute Dynamik entwickelt und solche, bei denen das eben nicht der Fall ist. Das hängt auch nicht immer an den Spielern, die dabei sind. Also sag mal, diese Mannschaft von 94, die war ja im Kern der von 1990 gar nicht so unähnlich. Ja. Und trotzdem gibt es eben so viele Umstände vor Ort, die das dann beeinflussen, ob man zueinander findet oder nicht. Und das lässt sich auch relativ schlecht am Reißbrett planen.
Sind wir gespannt. Auf jeden Fall wäre natürlich jetzt ein positives Ergebnis in den Testspielen erstmal wichtig, um die Stimmung in Richtung USA 26 dann in die richtige Richtung zu bringen. Zum Abschluss, du kennst das bei uns, die Glaskugelfrage. Ich frage dich jetzt nicht exakt, wie es ausgeht, diese beiden Spiele jetzt gegen die Schweiz und Ghana, aber wir haben am Dienstag Marco Hagemann hier zu Besuch. Was meinst du, was werde ich mit ihm besprechen müssen? Werden wir Antworten gefunden haben auf die offenen Fragen oder wird es neue Fragezeichen um die DFB-Auswahl geben?
Ich rechne eher mit neuen Fragezeichen.
Dann dürft ihr euch alle drauf freuen, am Dienstag dann weitere Fragezeichen hier klären zu können. Für heute sage ich erstmal vielen Dank, Günther, dass du da warst.
Ja, sehr gerne.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.